Hallo zusammen. Wenn ihr Frauen kennt, die in typischen Männerberufen arbeiten oder selbst eine seid, dann kennt ihr das. Diese Sprüche, Blicke und befremdlichen Erlebnisse schon beim Bewerbungsgespräch.
Da hat der Chef dann gesagt, ich soll ihm mal meine Hände zeigen. Da hat er meine Hände angeschaut, hat gesagt, ja, also das sind jetzt nicht so Püppchenhände, so nach der Art. Und ich war wirklich perplex.
Grobe Vorurteile gegenüber Frauen, die zum Beispiel in männlich dominierten Handwerksberufen arbeiten, die gibt's immer noch. Und sie sind ein Grund dafür, warum sich der Arbeitsmarkt größtenteils immer noch einteilen lässt in typische Männer- und Frauenberufe. Warum sich das nicht ändert und ob es sich überhaupt ändern muss. Darum geht's diesmal in SWR1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Diese Podcast-Folge erscheint nämlich kurz vorm Internationalen Frauentag.
SWR1 Arbeitsplatz.
Brauchen wir den überhaupt noch, den Frauentag hier in Deutschland? Ist das doch kein Thema mehr, sagen manche. Aber gerade auf dem Arbeitsmarkt ist die Geschlechtertrennung immer noch deutlich vorhanden. Na und, könnte man auch dazu sagen, wenn es da nicht diese Lohnlücke gäbe, die gläserne Decke, die Teilzeitfalle und diese doofen Vorurteile denen gegenüber, die sich in einen geschlechtsuntypischen Beruf wagen. So wie diese zwei jungen Zimmerinnen, die in einem Dachdeckerbetrieb bei Freiburg arbeiten. SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer hat sie auf der Baustelle besucht.
Mila Faut und Maike Zimmermann sind Anfang 20 und arbeiten als Zimmerinnen auf dem Bau. Sie richten Dachstühle, bauen Fenster ein oder sanieren Holzkonstruktionen in alten Häusern. Auf den Baustellen fallen sie immer noch auf, erzählt Mila leicht amüsiert, aber Wut schwingt auch mit.
Die Leute gucken eher sogar auf Baustellen. Wie, ach, sie sind auch hier unterwegs und so. Ach, können sie das wirklich auch auf der jetzigen Baustelle? Der konnte es gar nicht glauben. Ich musste erst mal ein Foto von mir machen.
Die junge Zimmerin hatte während Corona genug vom Gymnasium. Sie kommt aus einer Handwerkerfamilie und entschied, selbst einen Beruf auf dem Bau zu erlernen. Schon in der Bewerbungsphase stieß sie auf plumpe Vorurteile.
Entweder haben sie sich gar nicht erst mehr gemeldet, was ja schon eigentlich echt frech ist. Oder ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch. Da hat der Chef mir aber einen Holzbalken in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich soll den mal für ihn hochheben, um zu gucken, ob ich stark genug wäre. Und hat dann gesagt, ich soll ihm mal meine Hände zeigen. Da hat er meine Hände angeschaut, hat gesagt, ja, also das sind jetzt nicht so Püppchenhände, so nach der Art. Und ich war wirklich perplex.
Ähnliche Erfahrungen musste auch ihre Kollegin Maike machen. Sie brach ihr Studium in den USA ab, um eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Ihre Erfahrungen nach bald zwei Lehrjahren?
Ab und zu gibt's schon mal einen Kommentar. Ich würde mal sagen, da lernt man dann zu kontern. Einmal bin ich vom Gerüst runtergekommen und wurde halt komisch angeguckt und ich dachte mir so, was ist jetzt los? Ja, ich denke, es war halt einfach, weil die Kollegen das noch nicht gewöhnt waren, dass jetzt eine Frau vom Gerüst kommt.
Denn das ist immer noch die große Ausnahme. Dass sich daran nichts ändert, liegt nach den Erfahrungen der beiden Zimmerinnen auch daran, dass sich Handwerksbetriebe oft rausreden, warum sie keine Frauen einstellen.
Manche Unternehmen haben keine Umkleiden für Frauen. Das finde ich ein bisschen peinlich, wenn das der Grund dafür ist.
Aber noch immer dürfen Handwerksbetriebe Bewerberinnen ablehnen, wenn sie keine getrennten Umkleiden und Sanitärräume haben. Bei der Firma Dufner Holzbau in Schallstadt bei Freiburg, wo Mila und Maike arbeiten, ist das längst Vergangenheit. Mitinhaber Carsten Dufner stellte vor 8 Jahren zum ersten Mal eine Frau als Dachdeckerin ein, weil sie durch ihre Leistung überzeugte.
In meinen Augen sind die Frauen im Unternehmen eine Bereicherung und sind meiner Meinung nach tatsächlich gleichzustellen mit den Männern. Und da gibt es für mich keine Unterschiede. Das finde ich einfach vorgeschoben. Ich habe oft den Eindruck, wenn die Mädels oder die Frauen mit auf der Baustelle sind, dass es manchmal etwas ruhiger und auch gesitteter zugeht. Vielleicht wird es ein oder andere Mal weniger geflucht.
Dazu kommt, die Frauen auf dem Bau zeigen gerade in der Berufsschule meist bessere Leistungen als ihre männlichen Kollegen. Ein Grund, sie wissen genau, was sie wollen, während der ein oder andere Mann einfach in den Beruf reingerutscht ist. Für Carsten Dufner ist klar, dass er auch künftig Frauen einstellen will. Nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus ganz praktischen Gründen, wie Zimmerin Mila Faut betont.
Fachkräfte sind gesucht und warum keine Frau, warum sollte es nur ein Mann sein?
So einfach könnte es sein, ist es aber nicht. Warum ändert sich da so wenig bei den sogenannten Frauen- und Männerberufen, obwohl es seit Jahrzehnten den Girls' Day gibt und Mädchen bzw. Frauen längst unterm Strich die besseren Schul- und Uni-Abschlüsse machen, auch in naturwissenschaftlichen Fächern? Gabriele Vidra-Somaggio erforscht fürs Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, genau dieses Thema. Frau Vidra-Somaggio, ist es vielleicht an der Zeit, sich damit abzufinden, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind in ihren Neigungen und Begabungen und darum immer unterschiedliche Berufe wählen werden?
Ja, also Frauen und Männer haben unterschiedliche Interessen, die teils selbstmotiviert sind, wie zum Beispiel, dass Männer eher Berufe wählen, wo sie auch mehr Geld verdienen können zukünftig, weil sie nach wie vor davon ausgehen müssen, dass sie der Hauptverdiener sind in der Familie. Während Frauen sich eher nach den Interessen, nach den Motivationen, nach den Begabungen richten. Und diese Interessen sind aber auch geprägt von der Gesellschaft. Da herrschen nach wie vor Rollenbilder, was frauentypisch ist und was männertypisch ist. Und die Familie spielt da die größte Rolle. Und da kommt es eben drauf an, wie die Rollenbilder in dieser Familie gelebt werden oder ob sie auch aufgebrochen werden. Also gibt es in der Familie vor allem Frauen, die in frauendominierten Berufe wie in der Pflege oder in der Erziehung tätig sind. Oder gibt es auch Männer, die in diesen Bereichen tätig sind, dass die Jugendlichen schon ein positives Beispiel haben und da eher motiviert sind, weniger geschlechtstypische Berufe zu wählen.
Und wie stark ist dieser Effekt dann später bei der Berufswahl? Also wie stark halten uns solche Prägungen, Rollenbilder, Stereotype, vielleicht auch damit zusammenhängende Diskriminierungen, die zu erwarten sind, davon ab, in einen eher untypischen Beruf zu gehen?
Das spielt eine ganz große Rolle, weil ich wähle vor allem das, was mir vertraut vorkommt, was mir bekannt vorkommt und wozu ich auch von meinen Freunden, Freundinnen, Familie motiviert werde. Und wenn da eben Nichtwissen oder zu wenig Kenntnis über einen Beruf besteht oder auch entsprechend gesprochen wird, dann traut sich der Jugendliche eben nicht, einen untypischen Beruf für sein Geschlecht zu wählen.
Und wie kommen wir davon weg? Also wie können wir Mädchen, aber natürlich auch Jungs jeweils in die andere Richtung, nicht nur fördern in schon vorhandenen Interessen, sondern sie eben auch auf Ideen bringen, die sie zum Beispiel in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis nicht bekommen haben?
Man kann zum Beispiel vermehrt in die Schulen gehen, als Betrieb, als Berufsberater, als sonst die Akteure und den Beruf näher bringen. Auch durch Praktika, dass sie eben sehen, was der Beruf alles kann, was in dem Beruf gemacht wird. Und auch Positivbeispiele, gerade bei der Vorstellung von Berufen, dass da zum Beispiel eine Zimmerin den Beruf vorstellt oder auch ein Mann, der in der Pflege arbeitet, dass der den Beruf vorstellt und die Jugendlichen sagen, ah, es ist doch gar nicht so schlecht, wenn ich da als Mann, Frau in den jeweiligen Pflege- oder Handwerksberufen eine Ausbildung mache oder anfange zu arbeiten.
Allerdings haben wir gerade vorhin in dem Beitrag von den Zimmerinnen gehört, dass man sich, wenn man in der Domäne des anderen Geschlechts unterwegs ist, sich auch allerlei gefallen lassen muss. Das heißt, das sind ja doch viele Hürden. Also zuerst habe ich die Prägung und ich muss praktisch mich von dieser Prägung emanzipieren und sagen, ich mache es trotzdem, ich habe da Lust drauf. Und dann muss ich noch bereit sein, mir eventuell Kommentare oder Vorurteile in der jeweiligen Branche gefallen zu lassen. Das ist schon ein ganz schöner Holperweg.
Das ist genau ein Punkt. Wir haben festgestellt, dass im Handwerksbereich zunehmend Frauen in klassischen Männerberufen ihre Ausbildung beginnen und auch erfolgreich abschließen. Aber dass der Anteil derjenigen, der dann aus dem erlernten Beruf wieder rauswechselt, bei den Frauen wesentlich höher ist als bei den Männern. Und da spielt sicherlich auch die angesprochene Arbeitskultur, die angesprochene Stimmung in dem Betrieb eine Rolle. Da ist oft ein Macho-Gehabe, da haben die Frauen keine Lust drauf. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wenn ich mich umziehe, dann gibt es nur für die Männer eben Umkleidekabinen, aber für die Frauen nicht. Und das schreckt natürlich viele ab und ist auch ein Grund, warum sie dann da nicht weiter arbeiten in dem Beruf.
Da sind dann auch die Betriebe gefragt, oder? Dass sie die Arbeitskultur entsprechend verändern und eben auch die praktischen Gegebenheiten entsprechend verändern.
Genau, ja.
Wir wissen, auch Teilzeitmöglichkeiten spielen eine Rolle. Darauf schauen Frauen nach wie vor viel stärker als Männer. Aber sind die denn in, ich sag mal, Gesundheitsberufen wirklich größer als zum Beispiel im Handwerk? Oder ist das auch hier eher eine Frage der Arbeitskultur oder der Offenheit dem Thema gegenüber?
Ich denke beides. Also es besteht ein Zusammenhang zwischen Teilzeit und Berufswahl. Und vor allem in den Berufen, in denen der Frauenanteil höher ist, ist auch der Anteil der Teilzeitbeschäftigten höher. Und das liegt vor allem daran, dass die Frauen nach wie vor Care-Arbeit leisten, mehr als Männer, also die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen übernehmen. Und das ist natürlich in den Bereichen, in denen die Teilzeit etabliert ist schon und in denen die Rahmenbedingungen es zulassen, in Teilzeit zu arbeiten. Diese Bereiche wählen natürlich Frauen dann eher.
Und dann ist das so ein Kreislauf. Dann setzt sich das immer weiter fort. Aber wenn wir jetzt so ehrlich konstatieren, dass trotz allen Bemühungen, die es ja schon gibt, seit Jahrzehnten letztlich, die großen Verschiebungen ausbleiben, wäre es nicht effizienter, die Energie darauf zu konzentrieren, nicht diese Durchmischung zu erzielen, sondern die Frauenberufe wirklich aufzuwerten, also im Ansehen und auch finanziell? Würde das nicht am Ende mehr bringen?
Beides ist wichtig, weil gerade in Anbetracht der demografischen Entwicklung und dass in den nächsten Jahren ein Großteil der Babyboomer weiter in Rente gehen wird, brauchen wir die Fachkräfte. Und das sind gerade Handwerksberufe und auch die Pflegeberufe, also die geschlechtertypischen Bereiche, stark betroffen. Und da ist ein Potenzial sicher auch die Durchmischung. Aber man kriegt die Durchmischung auch nur hin, wenn, wie Sie sagen, vor allem die Pflegeberufe, aber auch die Handwerksberufe aufgewertet werden, sowohl im Image, im Ansehen, wie auch im finanziellen Bereich, also durch ein höheres Gehalt.
Gabriele Vidra-Somaccio forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu Gender und Beruf. Die Reisebranche kam ja gerade wie jedes Jahr zur weltgrößten Tourismusmesse ITB nach Berlin. Soweit so normal. Nicht normal war, dass kurz vorher ein weiterer Krieg im Nahen Osten angefangen hat. Natürlich noch mit ganz anderen Folgen als teilgeschlossenen Flughäfen wie in Abu Dhabi. Aber für die Messe war das gravierend. Viele Teilnehmer aus Afrika oder Asien konnten gar nicht anreisen. Und für Aussteller aus dem arabischen Raum haben sich außerdem einige der von ihnen präsentierten Reiseländer in ein Kriegsgebiet verwandelt. Krasser kann der Gegensatz zu einem Urlaubsparadies wohl kaum sein. Für Kai Sayed war die Anreise aus Koblenz zwar wie immer, nicht aber sein Messeauftritt. Denn sein Unternehmen organisiert Orientreisen nach Saudi-Arabien, Oman oder Iran. Warum er trotzdem keine Krisenstimmung verspürt, hat er Wirtschaftsreporterin Tamara Land erzählt.
Es ist wenig los in den arabischen Hallen auf dem Berliner Messegelände. Doch der Inhaber von Visatour, Kais Sayed, strahlt und bietet mir Kaffee und Datteln an. Dass viele Freunde aus Dubai oder Bahrain nicht anreisen konnten, bedauert er. Seine Geschäftstermine fänden aber wie geplant statt.
Die Termine sind geblieben, weil wir handeln jetzt Geschäfte für das Jahr 2027. Und alle, die im Tourismusbereich sind, wissen, dass das der Krieg wird nie lange dauern. Der Krieg ist nur heute oder nur diesen Monat. Das stört uns nicht.
Sayed betreibt mit seinem Bruder eine sogenannte Incoming-Agentur. Seine Kunden sind Reisebüros und Veranstalter, die bei ihm Reisepakete einkaufen, Hotelbetten, Flughafentransfers, Ausflüge und Reiseleiter. Visatour ist der Ansprechpartner, der sich vor Ort um alles kümmert. Dafür gibt es neben dem Hauptsitz in Koblenz lokale Büros, das größte in Saudi-Arabien, dort laufe das Geschäft am besten, aber auch im Oman, der Türkei, Marokko und Ägypten. Insgesamt beschäftige er knapp 100 Mitarbeiter, sagt Sayed. Sogar am Fünf-Mann-Büro in Teheran hält er fest, obwohl schon seit Jahren kaum Touristen in den Iran kämen.
Unser Kapital ist die Team. Der Tisch, der Computer, der Büro ist gemietet. Das ist ja keine Kapital. Die Arbeiter arbeiten mit uns mehrere Jahre, haben sie super Erfahrung, deshalb wollen wir das behalten.
Sayed rechnet damit, dass das Mullah-Regime bald fällt und der Tourismus im Iran dann wieder anzieht, vielleicht schon nächstes Jahr. Dann will er vorbereitet sein. Sayed selbst stammt aus Syrien, dort hat er als Reiseleiter gearbeitet und dann seine eigene Incoming-Agentur in Aleppo gegründet. Er ist mit einer Deutschen verheiratet und als der Krieg in Syrien ausbricht, geht das Paar erst in den Oman und später nach Koblenz in die Heimat seiner Frau. Mit der Zeit eröffnet Sayed Büros in immer mehr Ländern. Er habe gar keine andere Wahl gehabt.
Ja, das habe ich nicht gewählt. als ich Syrien verlassen muss, da waren nicht alle Wege offen für mich. Obwohl meine Familie Deutsche sind, habe ich gemerkt, wenn ich nach Deutschland komme und andere Beruf suche, habe ich schon gemerkt, ohne die Verbindung mit der arabischen Welt habe ich keine Arbeitsstelle leicht für mich.
Seit dem Sturz von Syriens Diktator Assad vor gut einem Jahr glaubt Kais Sayed auch wieder an eine Zukunft des Tourismus dort. Gerade ist sein Bruder dabei, ein neues Büro in Damaskus zu eröffnen. Fürs kommende Jahr hat Visatour seine Kunden zu einer Inforeise nach Syrien eingeladen, damit sie das Land wieder in ihre Kataloge aufnehmen. Er sei Optimist, sagt Sayed. Perspektivisch plant er neue Büros im Irak, in Algerien und, wenn es Frieden gibt, auch im Jemen und Libanon.
Wir versuchen so jedes zweite Jahr eine neue Destination. Es wird weitergehen.
Der Reiseunternehmer Kais Sayed aus Koblenz, spezialisiert auf Nahostreisen, bleibt aber betont optimistisch.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Der Frühling ist da und damit der Peak der Erkältungs- und Grippesaison rum. Aber noch schlagen sich viele mit Infekten herum und müssen sich krank melden. Das ist ja immerhin durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einfacher geworden. In der Regel wird die aus der Praxis digital an die Krankenkasse übermittelt, wo sie der Arbeitgeber ebenfalls digital dann abrufen kann. Nicht so der von Sonja aus Radolfzell, die uns geschrieben hat. Zum Start der elektronischen AU hat Sonjas Arbeitgeber ein Formular entworfen, das sie im Krankheitsfall ausfüllen und der Personalabteilung schicken muss, zusätzlich zur ausgedruckten AU vom Arzt, die sie auch selbst einscannen und schicken muss. Sonja ist der Meinung, das Formular sei nicht rechtens, das sage auch ihr Hausarzt, denn der Arbeitgeber habe nach der formlosen Krankmeldung die Hohlschuld bei der Krankenkasse, oder? Also mit Bürokratieabbau hat das auf jeden Fall wenig zu tun, wenn eine Arbeitnehmerin nun eine Kopie der Krankmeldung plus ein neues Formular an die Personalabteilung schicken muss. Aber ist es auch rechtswidrig? Was sagt Arbeitsrechtlerin Julia Englert?
Gesetzlich sind Sie dazu verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber mitzuteilen, dass Sie arbeitsunfähig sind und wie lange. Dann muss dieser die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abrufen. Wenn das Formular dieselben Informationen enthält wie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, sehe ich gar keine Notwendigkeit, dieses Formular auszufüllen.
In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, abonniert und bewertet unseren Podcast zu allem, was im Job bewegt. Für heute sind wir durch. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich auf euch beim nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.